Wir beten noch zu Beginn. Lieber himmlischer Vater, du weißt, wir sind alle manchmal fehlsichtig. Fehlsichtig, was dein Wille in unserem Leben angeht. Schenk doch, dass du auch durch dein Wort uns den Blick wieder schärfst für deine Wahrheit, für deine Wegführung. Dass wir einen klaren Kurs gehen können, weil wir auf dich sehen. Amen. Ja, wir hatten vor 2 Wochen ja auch schon über die Augenheilkunde geredet, ne, in diesem Familiengottesdienst. Derselbe Text ist heute auch nochmal dran, da wollen wir ein paar Dinge vertiefen, die wir im Rahmen des Familiengottesdienstes ein bisschen oberflächlicher behandelt haben. Wir sind in Johannes 9. Und wir werden nicht den ganzen Text lesen, aber Auszüge nehmen wir mal wieder rein. Und Johannes 9, 1 bis 7 ist so der erste Block, der uns mit hineinnimmt wieder in Gottes Eingreifen. Gottes Eingreifen in diese Welt. Und da heißt es, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Und er ging hin und wusch sich und kam sehend wieder. Jesus lebt in einer Gegend und in einem Zeitraum, in dem ihm die Feinde bedrängen. Das wird aus dem ganzen Umfeld von dem Text, auch vorher die Kapitel und nachher deutlich. Und Jesus, interessant, er sieht nicht so besorgt auf sich nach seinen Feinden, was die wohl jetzt als nächstes aushecken. Jesus hat in all der Bedrängnis, die er hat, offene Augen für die Not dieser Welt. Da kann uns Jesus ein Vorbild sein. Bei all den Dingen, die uns manchmal auch bedrängen und schwierig sind, haben wir offene Augen für die Anliegen anderer Menschen um uns herum. Und dann die Reaktion der Jünger, die nicht gerade rühmlich ist, ne? Das war ja damals so üblich, wenn man einen Anblick eines Kranken, eines Blinden auszurufen, gepriesen sei der Herr, der ist Richter über die Welt, er ist Richter der Wahrheit. Das hatten wir schon beim Familiengottesdienst ja ein bisschen ausgelegt, wie das einen Kranken noch mehr deprimiert, wenn man dann zu sagen bekommt, der Zusammenhang zwischen Krankheit und meinem Leben ist einfach die Sünde, deshalb bin ich krank. Und so war die Antwort und die Frage der Jünger auch jetzt hier, wer hat denn gesündigt, der Jesus? Dieser oder seine Eltern? Eine ganz normale Reaktion der damaligen Zeit. Ein gesetzliches, hartes und unbarmherziges Denken und Beurteilen. Wie urteilen wir über andere? Interessant, Jesus macht da nicht mit. Er weist über die Krankheit hinaus. Und gibt eine Antwort dadurch. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Jesus als das Licht der Welt kann Menschen in der Dunkelheit und in ihrer Blindheit nicht lassen. Interessant, wie oft lassen wir Menschen in Dunkelheit und Blindheit? Interessiert uns gar nicht. Es gab mal ein schönes Buch vom, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Brennende Retterliebe. Macht uns das noch nervös, dass neben uns Menschen verloren gehen? Dass sie in Blindheit und Dunkelheit dahertappen. Und dann sagt Jesus, Es wird aber eine Nacht kommen, eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Viele Boten Gottes haben unter dem Eindruck dieser Worte ganze Entschlossenheit aufgebracht, um die Zeit auszukaufen, die es noch gibt. Es heißt hier, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wie lange bleibt Jesus in der Welt? Ist also der Text so zu verstehen, dass wenn Jesus jetzt gegangen ist, dann ist aus mit der Wirkkraft? Mich hat gerade vom Gottesdienst noch jemand angesprochen und gesagt, was soll denn das wir da? Jesus redet doch von sich. Wir müssen die Werke wirken dessen, und hier liegt die Antwort auch. Wie lange bleibt Jesus in der Welt? Ist Jesus in der Welt gegenwärtig? Überlegt euch das mal. Ist er jetzt gerade gegenwärtig? Ja, wie denn? Ich sehe ihn doch nicht. Doch, ich sehe einen Udo vor mir. Und in ihm wohnt Jesus. Ich sehe uns als gläubige Geschwister und Jesus wohnt in uns. Das heißt, er ist noch da. Er wirkt in uns. Er ist in uns und so ist seine Wirkungszeit durch uns, durch dieses Wir in dieser Weltzeit noch gegeben. Und solange es die Gemeinde gibt in dieser Welt, ist noch Wirkungszeit Gottes. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Er sagt auch, ich bin das Licht der Welt. Aber er überträgt das auf uns. Wir sind gefordert. Aber was heißt es dann? Dann wird diese Nacht kommen, in der keiner wirken kann. Das ist die Sichtweise, die ich so sehe hier drin und habe den Gedanken dazu zu 2. Thessalonicher gehabt. Ich lese einfach mal einen Vers aus dem 2. Thessalonicher 2. Da sagt Paulus, und ihr wisst, was ihr noch aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Da geht es um die Antichristen, um diese antigöttliche Macht. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur der, der es jetzt noch aufhält, muss weggetan werden. Das heißt, es gibt eine Kraft, die die Boshaftigkeit aufhält, die den Plan des Bösen, die den Antichristen aufhält. Und solange es die Gemeinde gibt, gibt es diese aufhaltende Kraft in dieser Welt. Solange ist es Zeit zum Wirken. Jetzt gilt es noch zu retten, wer zu retten ist. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann kommt die Nacht, in der keiner wirken kann. Vorher sind es nur Ausreden. Entschuldigung, da sind wir gefordert. Die Nacht ist noch nicht da. Wir sind noch hier. Und solange wir als Gemeinde hier sind, gilt es zu wirken im Namen Jesu. Aber kommen wir wieder zu unserer Geschichte mit den Blinden zurück. Die Heilung geschieht durch das Eingreifen Jesu. Und das Eingreifen Jesu schafft Veränderung, eine neue Sichtweise. Wir sind von Natur aus blind, wir alle als Menschen. Blind für Gott, für seine Herrlichkeit, für die Schöpfung, für seine Weisung, für den Willen Gottes. Blind, weil unser Egoismus, weil das Leugnen von Sünde, weil die Lieblosigkeit uns blind macht für das, was Gott gefällt. Aber, und das ist das Schöne in dieser Geschichte, diese Blindheit ist heilbar. Wie? Durch Christus. Jesus macht deutlich und zeigt ganz deutlich auf, der Dreck, der unsere Augen zuschmiert, er nimmt hier diesen besonderen Brei mit Speichel und den Straßendreck, den Lehm und schmiert ihn den Blinden aufs Auge, das hatten wir ja vor 2 Wochen ja auch gehabt. Wir sind alle dreckig. Sünde macht uns blind. Sünde macht uns schmutzig vor dem heiligen Gott. Und wenn wir schmutzig vor dem heiligen Gott treten, so sagt der Hebräerbrief ganz klar, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So kann ich Gott nicht begegnen. Und da gibt Jesus die Anweisung den Blinden und auch uns letztlich. Geh zum Teich Siloa. Wie komme ich zum Teich Siloa? Müssen wir jetzt alle erst nächstes Mal eine Israelfahrt mitmachen? Das ist ja nicht so gemeint. Der Teich, und das erklärt ja Johannes in ihrem kleinen Zusatz, heißt Gesandt. Geh zu dem Gesandten Gottes, geh zu Christus. Er kann dir helfen. Er ist der vom Vater Gesandte, um uns zu helfen. Er zeigt uns nicht nur den Schmutz und den Dreck, er wäscht uns auch weg. Jesus zeigt uns nicht nur Sünde auf, sondern er löst sie auch auf, indem er uns sie vergibt. Das Waschen am Teich Siloa ist ein Symbol im Grunde genommen für uns, dass wir Buße tun, bekennen, um so Vergebung und Reinigung zu erfahren. Das, was hier so in der Kürze des Textes ist, haben wir gerade im Abendmahl ja gefeiert. Sein Blut, sein Sterben hat uns diese Reinigung gegeben. Noch ist Zeit zur Reinigung, auch für unseren Nächsten, für unsere Nachbarn. Noch ist Zeit der Reinigung, noch ist Zeit, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Denn in Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir werden wieder klar sehen, wenn ich zu Jesus komme. Aber entscheidend ist die Lichtquelle. Welche Lichtquelle darf in mein Leben leuchten? Nach welcher Lichtquelle orientiere ich mich? Der Psalm 119 sagt es ganz klar. Die meisten kennen das, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Der Petrus schreibt es in seinem Petrusbrief, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Merken wir etwas? Das gilt also für uns als Gemeinde. Je weniger ich mit dem Wort, im Wort Gottes zu Hause bin, umso weniger bin ich fähig, geistlich zu sehen. Denn mir fehlt das Licht. Das Wort Gottes ist das Licht, das mir hilft, das Leben recht zu sehen. Und hier ist uns auch der Blindgeborene einfach ein Vorbild. Der Blindgeborene gehorchte, tastet sich zum Teich Siloa durch, tut das, was Jesus ihm gesagt hat, wäscht sich und zeigt da drin die ersten Spuren vom Glauben. Und dieser Gehorsam gegenüber Jesus weist sich als Segen. Im Wort Gottes zu Hause sein, sich dem Wort Gottes aussetzen. Das führt zu Verwirrung in dieser Welt. Die kann damit nicht umgehen. Die Verse 8 bis 16 zeigen etwas von dieser Spannung, die nun aufbricht für den Blindgeborenen, aber auch für die Umgebung. Denn jemand, der verändert lebt, schafft auch Orientierung für die Menschen um sich herum oder Verwirrung. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist es. Andere, nein, der sieht ihm nur ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da fragten sie ihn, wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und wurde sehend. Da fragt sie ihn, wo ist er denn? Da antwortete, ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er denn sehend geworden wäre. Und er sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und nun bin ich sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Ja, die Umwelt reagiert auf uns. Veränderte Menschen schaffen auch Veränderung. Wo kommt diese Uneinigkeit hier in diesem Bericht her? Sie kommt daher, dass das Handeln Gottes hinterfragt wird. An Jesus scheiden sich die Geister. Ich denke, das ist das, was wir auch immer wieder gerne so lesen in Büchern oder Zeitschriften oder Berichten. Lebensverändernde Ereignisse. Menschen, die erfahren haben, dass sie aus Abhängigkeiten, aus Süchten, aus Okkultismus, aus Verbrechen herausgelöst werden, erlöst zu einem Leben. Aber so ein erlöstes Leben kommt nicht überall gut an. Warum? Warum kommen einfach gläubige Christen, die wirklich sich jetzt nach der Wahrheit ausstrecken, nicht überall gut an? Der Udo hat vorhin von diesem CEO berichtet. Wenn du ein fauler Arbeiter bist und neben dir fängt einer an, auf einmal ordentlich zu arbeiten, was macht das mit dir? Entweder wird er dir Vorbild oder er nervt. Ne? Und genau das hat der Paulus schon erkannt. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden. Und unter denen, die verloren werden, diesen ein Geruch des Todes zum Tode. Da merken wir die Spannung. Da, wo ich als Christ bewusst lebe, werde ich für den, der Christus ablehnt, zu einem Geruch des Todes. Wo ich als erneuerter Mensch lebe, in einer vom Gott gelösten Welt und nicht mehr alles mitmache, werde ich ihnen praktisch zum schlechten Gewissen. Und das, was stört, muss ja beseitigt werden. Wir haben jetzt das ja von Kuba auch so ein bisschen gehört. Ich denke, das ist auch so ein bisschen der Faktor, warum auch Christen oftmals verfolgt werden oder ausgegrenzt werden. Wundern wir uns also nicht. Es ist das Normale, dass wir auf Spannungen kommen, wenn ich nach Gottes Willen lebe. Weil, wie sagt Johannes 3, Jesus sagt da, denn sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und wenn Jesus mir die Augen öffnet, wenn Jesus mir die Augen klar macht und ich klar sehen kann, dann leuchtet sein Licht durch mich. Und wer die Finsternis liebt, den stört das. So gehört zu dem Werkzeug der in der Finsternis verhafteten Menschen, dass sie gläubige Menschen einschüchtern, Druck ausüben oder Verleumdung machen. Wir wissen das vielleicht noch aus der jüngeren Geschichte der DDR, wie da Christen oft einfach falsch beschuldigt wurden. Oder auch heute, wenn wir oben dort oder andere Berichte lesen. Man macht die Christen lächerlich am Arbeitsplatz. Und letztlich werden sie an Leib und Leben verfolgt. Der an das Sichtbare dieser Welt gewöhnte Mensch, der an die Dunkelheit gewöhnte Mensch, will sein schlechtes Gewissen vom Druck der Wahrheit befreien. Das ist einfach die normale Reaktion. Wenn Christus in uns wohnt, dann wohnt der in uns, der die Wahrheit ist. Und das hält der die Lüge liebt, nicht aus. Das heißt, es ist normal, wenn wir Spannungen erleben mit Menschen, die sich gegen Gott stellen. An Jesus scheiden sich die Geister. Weil in Christus kommt der Anspruch Gottes zu den anderen Menschen, du gehörst mir. Der Anspruch an das Leben eines ganzen Menschen wird sichtbar, auch durch die Menschen, die Gott ganz gehören. Sind wir eigentlich dazu bereit, diese Konsequenzen für unser Leben so anzunehmen als Gläubige? Darf Jesus mich herausfordern, mich in die Entscheidung stellen, dass durch meine Haltung, durch meinen Lebensstil Menschen in meiner Umgebung auf ihn aufmerksam werden? Wir kommen manchmal nicht darum herum, dass wir müssen es nicht suchen, aber es ist, wir zum Stein des Anstoßes so werden und damit Jesus ähnlich. Ja, nochmal zu unserem Blindgeborenen, wie der sich gefühlt hat, nachdem er hier schon ein paar Mal interviewt worden ist und immer wieder neu gefragt wird, wird gar nicht erwähnt. Die Bibel geht hier äußerst dezent mit Gefühlen um. Sie ist an Tatsachen orientiert, nicht an Gefühle und Erlebnisse. Heute auch eine Gefahr in geistlichen Kreisen, die tun an Gefühlen und Erlebnissen sich aufhängen. Macht die Bibel nicht. Es führt in die Irre. Die Tatsache des Wortes Gottes ist wichtig. Wir werden nach dem Grund unseres Glaubens gefragt. So schreibt der Petrus im 1. Petrusbrief, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ja, können wir, wenn wir gefragt werden, erzählen, was Jesus mit uns gemacht hat? Strahle ich eine Hoffnung aus, dass der andere überhaupt neugierig wird und sagt, Mensch, sag mal, warum kannst du das so und so sehen oder so und so ruhig bleiben? Warum? Die nächsten Verse, Vers 17 bis 34, werde ich jetzt nur in Auszüge nehmen noch, ist so eine Analyse unseres Zeitgeistes heute. Wir wollen nicht politisch werden, haben wir gesagt. Aber es macht das genau deutlich, was in unserer heutigen Zeit so auch abgeht. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Und da sagte der Blindgeborene, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen war. Und jetzt holen sie seine Eltern und fragen ihn letztendlich und sagen, du, ist das jetzt euer Sohn oder nicht? Sie wollen das nicht wahrhaben, was sie vor ihren Augen sehen. Und dann sagen die Eltern, das ist unser Sohn, wie er sehend geworden ist, fragt nicht mich, er ist alt genug. Fragt ihn selber. Das sagten nämlich seine Eltern, so heißt es im Vers 22, denn sie fürchteten sich vor den Juden oder vor den Mächtigen, könnte man sagen, denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand sich zu Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgeschlossen werden, also aus dem sozialen Leben entfernt. Darum sprachen die Eltern, fragt ihn selbst. Da riefen sie ihn nochmal, und es kommt ein interessantes Gespräch zwischen Pharisäer, ab Vers 24, und dem Blindgeborenen. Und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete der Blindgeborene, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun bin ich sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt. Ihr habt es doch, oder habt ihr es nicht gehört? Wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir sind des Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Da antworteten sie und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Wir merken hier, wie die Spannung da ist, die Realitätsverweigerung, die die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Mächtigen der damaligen Zeit zur Einschüchterung greifen lässt. Sie verweigern sich der Realität der Wunderheilung durch Jesus und wollen jetzt den Geheilten einschüchtern, Angst machen. Bei den Eltern ist es ihnen ja gelungen. Ne? Die Eltern haben sich diese Untersuchung, dieser Verhandlung durch die Pharisäer und Schriftgelehrten, haben sich zurückgezogen. Die haben gefragt ihn selber, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ist doch manchmal uns heute auch so. Wir wollen keine Auseinandersetzung, wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Ich will keine Unannehmlichkeiten. Bei den Eltern hat man fast den Eindruck, die Angst vor den Unannehmlichkeiten einer Befragung durch die Pharisäer überwiegt die Freude über die Heilung des Sohnes. Und wie wir nachher sehen, ist diese Angst ja auch nicht unbegründet gewesen. Es darf nicht sein, was wahr ist. Das passt nicht in das Denkschema und das Weltbild derer, die das Sagen haben. Und es ist heute genau dasselbe. Viele leben in einer Scheinwelt, in einer Pipi-Langstrumpf-Welt. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das Leugnen der Wahrheit aber schafft die Wirklichkeit nicht ab. Wer zur Wahrheit hält, ist am Ende der Sieger. Das Leugnen der Wahrheit schafft die Wirklichkeit nicht ab, auch wenn diese bekämpft wird. So bleibt auch unser Freund hier, der sehend gewordene Mann, der namenlos ist. Er wird ja gar nicht mit Namen erwähnt, genau wie die Frau am Jakobsbrunnen. Wird namentlich nicht erwähnt. Der Name ist in dem Fall nicht wichtig. Wichtig ist, wie reagiert diese Persönlichkeit? Er sagt, er ist ein Prophet. Und wenig später kommt bei ihm die Erkenntnis durch, er ist von Gott. Und das hat natürlich die Mächtigen mächtig geärgert. Fanatismus und Gottesferne, Gottlosigkeit führen zu Unsicherheit und Unwissenheit. Ist interessant, wie er hier die Pharisäer dann sagt, ist das nicht verwunderlich? Ihr wisst nicht. Es ist geistlich wie im weltlichen Bereich. Ein Eifer, ein religiöser Eifer macht blind für die Wirklichkeit. Und ob es um Evolutionsdebatten geht, die werden mit einem missionarischen Eifer geführt, oft von den Leuten, die sagen, es gibt keinen Gott. Oder Umweltdebatte, man hat einfach die festen Vorstellungen. Es ist fast ein religiöser Eifer, was in diese ganzen Umweltsachen hier läuft in der Gesellschaft. Und dieser religiöse Eifer wird auch in den Kirchen geführt. Du glaubst doch nicht, dass Christus leibhaftig auferstanden ist oder dass die Bibel ganz Gottes Wort ist. Und wenn wir das glauben, kannst du in Deutschland keinen Professortitel in Theologie kriegen. So hat es mal Dr. Gerd Meyer gesagt, er ist dann nach Belgien gegangen, da hat er an der Uni den Titel gekriegt. Hier in Deutschland hat man ihm das nicht gegeben. Der an Gottes Wort festhält, wird ausgegrenzt. Der an der Wahrheit sich festhält, erlebt Widerstand. Und wieder stoßen wir auf das sichere Urteilen der Mächtigen, die sich als führende Fachleute in allen Bereichen wissen, was läuft. Betont heißt es hier immer wieder, wir wissen, denn wir, die wir doch wissen müssen, mit unserem Urteil haben wir doch gezeigt, wir sind die Klugen. Da muss jeder Laie sich beugen vor uns. Ob es die Corona-Sachen war, ob es theologische Sachen sind. Wir können gucken in der Welt, die Macht haben, wollen manchmal die Wahrheit einfach nicht wissen und machen sich ein anderes Wissen. Eine fest zementierte Meinung, die legt schon vor der Wahrheitsfindung die Antwort fest. Egal ob in der Bibelkritik, Evolution, sonstige Irrlehren oder sonstige Ideologien und antigöttliche Sichtweisen. Es darf die Wahrheit bei diesen Menschen nicht wahr sein. Und dann stören wir, wo ich auf der Wahrheit mein Leben gebaut habe. Und der Blinde spürt diese Ungerechtigkeit hier, diese Unechtheit durch diese wiederholten Fragen. Man fragt, wie hat es mal in Parlament, ich weiß nicht mehr, wo ist es, in Dänemark oder wo, hat man so lange abgestimmt, bis das Ergebnis rauskam, das man wollte. Das ist das, was auch in dieser Welt immer wieder läuft. Wenn man mit einer Antwort nicht einverstanden ist, wird so lange gemacht, bis das Ziel erreicht, das es die Gottlosen wollen. Sie wollen nicht wirklich wissen, wie das alles zugegangen ist. Sie wollen eine Antwort von dem Blindgeborenen bekommen, der in ihre Sachlage passt, in ihre Sichtweise passt, damit sie eine Handhabung gegen Jesus finden. Das scheint wiederum dem gerade ausgerichteten Sinn des jungen Menschen hier, des Blindgeborenen, verächtlich. Er wird sogar abweisend gegenüber diese Führungsschicht, gegenüber diese Mächtigen, sogar fast ironisch, wo er fragt, wollt ihr nicht selber seine Jünger werden? Er verwundert sich über das Nichtwissen der Wissenden. Willkommen im Heute, im Hier und Jetzt. Interessant ist, der Philipp Spitter, vor 200 Jahren, der Mensch ist derselbe geblieben, merken wir, hat er das Lied gedichtet, O komm, du Geist der Wahrheit. Und da heißt es in Vers 3 und 4, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu. Und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Dieses Preisen und Loben des Evangeliums hat Folgen. Hier für unseren Mann, er wird ausgestoßen. Ausgestoßen aus der sozialen Gesellschaft, ausgestoßen aus der Clique, aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Jetzt merken wir, sind wir wieder auch im Hier und Jetzt. Der Text ist ganz aktuell. Aber dieses Hinaus mit dir sind wir fertig, hängt diesen Mann nun als Makel an. Er kann sich jetzt nirgends mehr sehen lassen, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer das Sagen haben. Und doch, und das ist das Interessante, und deshalb ist es wichtig für die Obrigkeit zu beten, sagt Jesus in Johannes übrigens berichtet uns in Johannes 12, doch auch der Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Ja, es gibt so diese Lotchristen, die sich im Tor dann gemütlich machen, die um die ganze Sache wissen. Haben wir den Mut zur Wahrheit, die Jesus Christus heißt, auch heute in unserer Zeit, auch dann, wenn sie uns damit ausgrenzen. Und das Schöne ist, auch als Ausgegrenzte sind wir nicht wirklich ausgegrenzt. Wir haben jemanden. Ich finde diesen Abschluss des heutigen Predigtextes so genial. Da heißt es in Vers 35 folgende: Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an des Menschen Sohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Wie tröstlich, dass Jesus uns nicht aus dem Blick verliert. Er sucht ihn, diesen Ausgestoßenen, und arbeitet mit ihm weiter auf ein Ziel hin. Das finde ich so schön hier, wie Jesus ihn im Gespräch führt, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, ganz ähnliche Parallelen jetzt hier, wo sie auf den Messias kommen und wo dann er sagt, es ist Menschensohn, er steht jetzt vor dir. Und dieses Zeugnis, dass Jesus sagt, ich bin des Menschensohn, hat eine ganz klare Aussagekraft gehabt. Denn es ist eindeutig und klar, was der Menschensohn bedeutet. Im Propheten Daniel, den hatten auch die Pharisäer gekannt, den Propheten Daniel. Und die das jetzt mitgehört haben, die haben es dann schon gesehen, den Zusammenhang. Daniel 7 heißt es: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Der Menschensohn ist der Messias. Das wird eindeutig. Und wenn Jesus sich hier als der Menschensohn vorstellt, dann weiß der Blindgeborene und auch die dazugehörenden Pharisäer: Es geht hier um Christus. An Jesus Christus entscheidet sich auch unsere geistliche Sehfähigkeit. Glaube ich dem Wort Gottes? Die Pharisäer fehlt diese Sehfähigkeit. Sie werden immer mehr verblendet. Interessant, ein Wort: verblenden, blind steckt da drin. Blind für Jesus und damit letztendlich blind für die Wirklichkeit. Und wenn ich blind für die Wirklichkeit bin, bin ich in Wirklichkeit auch blind für mein Leben, für mich. Und so sind die Pharisäer blind für Jesus. Sie sehen die Wahrheit nicht. Sie bekämpfen sie sogar noch mit ganzer Überzeugung. Solche Blindheit, die aus Ahnungslosigkeit kommt, ist eine andere. Bei den Pharisäern kommt diese Blindheit nicht aus Ahnungslosigkeit, sondern sie sind blind, weil sie schuldhaft sich gegen die Wahrheit auflehnen. Und da wird dieses Wort, was Jesus sagt: Die, die meinen, sie sind sehend, aber sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, sind in Wirklichkeit blind. Und das ist das Gericht, das in die Welt gekommen ist, dass die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wie sagt Jesus hier zum Schluss, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Der Kampf gegen die Wirklichkeit macht seine Jünger oft zu Märtyrern. Aber in dem Märtyrertum werden sie auch stark, weil Jesus sie stärkt. Und der Blindgeborene hier unter den bedrängenden Fragen der Gegner wird sein Glaube immer klarer und Jesus nimmt ihn an die Hand und führt ihn bis zu dieser letzten Konsequenz hin. Das ist der Messias, das ist des Menschensohn. Und da erfährt er das ganze Heil und wird nicht nur körperlich, sondern auch geistlich sehend. Und jeder Mensch ist blind von Geburt an für die Wahrheit Gottes. An jedem muss dieses Wunder der blinden Heilung von uns geschehen, damit wir zum wahren Glauben, zum lebendigen Glauben an Christus kommen können. Wirklicher Glaube an Jesus Christus führt dann zwangsläufig wozu? Wie reagiert hier unser Blindgeborener? Anbetung. Anbetung heißt nicht ein paar Lieder trillern, Anbetung heißt, ich gebe dir mein Leben, es gehört dir. Also, wirklicher Glaube führt zur Anbetung, führt dazu, dass ich mein Leben Christus übergebe. Jesus findet, wo wir auch sind. Er findet den Blindgeborenen hier, er findet die Frau am Jakobsbrunnen, er findet den Zöllner Matthäus am Zollstation, den Zachäus auf dem Baum, er findet dich und mich. Wo wir auch sind, wir sind nicht mehr blind, da wo ich an Christus glaube. Und da wo ich an Christus glaube, verändert es mein Leben. Und dann sagt Jesus in Matthäus 28, und Jesus trat zu ihnen und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So auch wir als seine Jünger. Wir sind aufgerufen, zu suchen und zu finden. Menschen zu helfen, zu einem neuen Sehen zu kommen, dass sie Christus erkennen. Das ist unser Auftrag, suchen und finden im Namen Jesu. Das sollen wir als geistliche Augenärzte praktisch in unserem Nächsten, an unserem Nächsten tun. Tappen wir noch im Dunkeln oder verhelfen wir schon anderen zum geistlichen Sehen? Wir beten. Ja, Herr Jesus, auch wenn wir dich kennen, wenn wir geistlich sehend sind, gibt es immer wieder Situationen, wo wir die Augen zumachen, weil wir manche Dinge nicht sehen wollen. Manchmal ist es entspannter und einfacher. Mach du uns zu klaren, eindeutigen Menschen. Menschen mit Weitblick, weil wir auf dich schauen. Menschen mit Hoffnung, weil wir auf dich schauen. Menschen mit Liebe, mit Trost, weil wir auf dich schauen. Weil du uns fähig machst, so zu leben, dass wir etwas sind zum Lob deiner Herrlichkeit. Danke für das Übungsfeld, das du in der kommenden Woche jetzt uns gibst. Schenk, dass wir immer wieder auf dich schauen. Wir sind gespannt, Herr, was du in uns und durch uns machst. Amen.